Radio SRF.
Rudolf Strahm, auch diese Woche hat die Abhöraffäre viel zu reden gegeben. Der US-Geheimdienst NSA soll nicht nur das Handy von Angela Merkel abgehört haben, sondern auch die Daten von Millionen Menschen aus den Netzen von Google und Yahoo angezapft haben. Fühlen Sie sich eigentlich noch sicher, wenn Sie im Internet unterwegs sind?
Ich persönlich habe schon lange vermutet, dass da sehr viele Daten, gerade auch mit dem Cloud Computing. Cloud Computing heißt eine Wolke von Datenspeichern, die gemeinsam genutzt werden können, die natürlich auch sehr anfällig sind, irgendwo abgezapft werden können. Das Ganze hat ja zwei Aspekte. Das eine ist das Datenschutzrecht und die internationale Zusammenarbeit der Geheim- und Polizeidienste. Da soll sich der Datenschützer dazu äußern, das war ja mein Kollege. Und die andere Frage ist natürlich, was sind die ökonomischen Folgen?
Darüber reden wir später mal. Erstmal noch zurück zu Ihnen, Rudolf Strahm. Haben Sie denn Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um das zu verhindern, soweit es geht zumindest, dass Ihre Daten abgezapft
werden?
Meine
Vorsichtsmaßnahme besteht zum Beispiel darin, dass ich das E-Banking nicht anwende, weil es doch eine gewisse Missbrauchsgefahr besteht. Aber ich habe vielleicht eine gewisse Narrenfreiheit. Ich gehöre nicht zu den Hochrisk-Personen, die da der Geheimnisträger wären.
Aber Sie haben doch Kontakt zu einigen,
für Obama. Vielleicht, aber bis jetzt habe ich eigentlich keine Möglichkeit gesehen, wie die meisten Leute, sich irgendwie dagegen zu wehren.
Das Abhören scheint ja sehr viel weiter verbreitet zu sein, als viele von uns gedacht haben. Ist eigentlich schon absehbar, was auf die Firmen, auch auf die Schweizer Firmen noch zukommt an Sicherheitskosten? Denn viele von denen werden jetzt wahrscheinlich aufrüsten.
Ich glaube, das ist jetzt die Frage, die ökonomische Seite dieser Frage. Was kostet das? Die Banken, Versicherungen und so weiter, die immer noch Geheimnisschutz möchten. Wahrscheinlich ist ja das Bankgeheimnis auch deswegen eigentlich in den Eimer geraten. Aber die das wollen, die müssen natürlich jetzt technisch große Aufwendungen treiben. Und wo der Schutz noch angestrebt wird, ist das enorm aufwendig. Denken Sie an die Verschlüsselungssysteme, die minütlich ändern müssen. Denken Sie an die Security-Dienste, es braucht neue Spezialisten. Denken Sie an die Storage, also die Datenspeicherung. Sicher werden die Firmen sehr viele neue Kosten haben. Die Großbanken haben einige hundert Millionen eingesetzt jährlich für das ganze IT-System und das werden wahrscheinlich Milliarden sein.
Es gibt auch eine politische Seite. In der Schweiz wird gerade diskutiert über eine Revision des Nachrichtengesetzes. Die sieht gerade einen intensiveren Datenaustausch mit ausländischen Geheimdiensten vor. Aber ist das der richtige Weg, nach dem, was wir jetzt erfahren haben?
Ich gehe davon aus, dass einfach wir noch mehr ins Dilemma kommen zwischen Schutzinteressen und Sicherheitsinteressen. Denken Sie auch den Terrorismus und so weiter. Auch die Anpassung an die Bedürfnisse, zum Beispiel der Amerikaner, die das wollen. Ich war selbst vor 10 Jahren als Parlamentarier auch dabei, als der amerikanische Botschafter praktisch den Tarif erklärt hat, was die Amerikaner auch von der Schweiz wünschen. Und meine bürgerlichen Kollegen haben leer geschluckt, natürlich wegen des Bankgeheimnisses. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Kerndaten von Firmen, die nicht rausgehen dürfen. Ich denke jetzt nicht an das Bankgeheimnis, das ist sowieso, wird aufgeweicht aus politischen Gründen. Aber denken Sie auch an die Firmen, Forschungsdaten, an die Geschäftsdaten, an die Geschäftskundendaten. Und da müssen sich die Firmen wahrscheinlich wehren. Ob man mit höheren Strafmaßnahmen weiterkommt, da möchte ich bezweifeln. Mein Sohn ist auch im IT-Geschäft in einer Versicherungsgesellschaft und der hat irgendwie fast die Hoffnung aufgegeben, dass man wirklich wasserdicht die Kerndaten für immer in einer Firma schützen kann. Es gibt immer irgendwo ein Loch oder ein Zugang und einen cleveren Hacker, der irgendwie wieder einen indirekten Zugang erreicht.
Aber zeigt das nicht auch, dass es eigentlich sinnlos ist, die Gesetze zu verschärfen, wenn sie doch der Realität immer nur hinterherhinken?
Das würde ich auch sagen. Es braucht natürlich einen Straftatbestand, sonst kann man es gar nicht mehr verfolgen. Aber ich glaube, technische Schutzmaßnahmen sind letztlich wirksamer als Strafmaßnahmen, die nur im Hinten nach überhaupt durchgesetzt werden können in einer globalisierten Welt. Nicht wahr? Die Hacker sind nicht in der Schweiz, sondern die sind vielleicht irgendwie im Kaukasus oder anderswo, aber nicht fassbar.
Kommen wir zu einem anderen Thema, die UBS. Auch über die hat man dieser Woche viel geredet. Ein Aspekt, die UBS prüft laut Geschäftsbericht die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in der Schweiz. Da soll wahrscheinlich das klassische Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäft reinverlagert werden und ein Teil der Vermögensverwaltung nach dem, was man bisher weiß. Könnte das die Abwicklung der UBS im Krisenfall erleichtern oder was könnte der Grund für einen solchen Schritt sein, den die UBS nicht näher kommentiert?
Es ist schwierig, jetzt die Firmenstrategie zu interpretieren, aber ich würde meinen, man muss zwei Hintergründe sehen. Erstens, die Banken müssen ja einen Abwicklungsplan haben, das heißt im Konkursfall sich aufspalten können und die relevanten schweizerischen Geschäfte sofort ans Trockene bringen können. Und zwar von Freitagabend bis Montagmorgen innerhalb der 24 Stunden. Das ist eigentlich vom Gesetzgeber vorgesehen, noch nicht praktiziert. Der zweite Grund ist, dass jüngstens im Parlament von ganz links und ganz rechts, also von der SP und von der SVP, ja Vorstöße lanciert worden sind, die eigentlich eine Aufspaltung des Bankgeschäfts, vor allem Abspaltung der Risikogeschäfte und Verbot von Eigenhandelsgeschäften, also Casino-Geschäfte, eigentlich anstreben. Diese Vorstöße sind mehrheitsfähig im Parlament und ich gehe davon aus, dass die UBS sozusagen vorauseilend, auch aus taktischen Gründen, jetzt einiges vorwegnimmt, weil ohnehin die Politik reagieren wird.
Das kann also ein Schritt sein, um den politischen Initiativen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Richtig.
Sie sagen, Sie räumen diesem Vorstoß gute Chancen ein. Was halten Sie denn davon eigentlich?
Ich bin seit einiger Zeit Befürworter, wie viele Ökonomen, auch bankunabhängige Ökonomen, auch der Meinung, dass man eigentlich eine Art Trennbankensystem einführen sollte. Der Glass-Steagall Act in den USA, also die Abtrennung von Casino-Geschäften vom normalen Banking hat immerhin 60 Jahre lang dazu geführt, dass in den USA keine namhafte Bankenkrise, es gab auch Bankenpleiten, aber keine systemrelevante Krise entstanden ist. Und erst die Abschaffung dieses Acts, also die Zusammenführung der üblichen bisherigen Bankkreditgeschäfte mit dem Casino-Teil, hat eigentlich das Desaster verursacht und hat die ganze Bankenwelt an die Wand gefahren. Und ich neige dazu, dass man in diese Richtung wieder kommen sollte. Und es ist ja interessant, dass das Vorstellungen sind, die von links und von rechts, selbst auch in den USA wieder von republikanischer Seite und auch von der Wissenschaft gefordert werden. Ich gebe dem einige Chancen.
Bleiben wir noch bei der UBS. Sie ist, wie diese Woche bekannt wurde, von der Finanzaufsicht FINMA gerückt worden und muss jetzt 28 Milliarden Franken an sogenannten Risikoaktiven mit mehr Eigenkapital absichern. Versuchen wir das doch mal zu übersetzen. Heißt das, sie hat nicht seriös genug gewirtschaftet?
Man muss einfach den Hintergrund kennen. Nicht wahr? Wir haben immer noch eine Berechnungsmethode für den Kapitalpuffer, der sich in Prozent der risikogewichteten Aktiven rechnet. Also Eigenkapital im Prozent der risikogewichteten Aktiven. Jetzt die Risikogewichtung ist eine Ermessensfrage. Es ist vielleicht sogar ein Poker. Und da können jetzt Differenzen entstehen zwischen der Bankeinschätzung von Risiken und der FINMA-Einschätzung. Und offenbar hat die FINMA jetzt auf die Pauke gehauen. Ich würde sagen, endlich. Und hat die Bank gezwungen, diese Risiken höher einzuschätzen. Man muss jetzt sich auch fragen, welche Risiken, aber sie müssen die Risiken höher einschätzen. Und das zwingt sie natürlich dann auch mehr Eigenkapital zu behalten und dem Aktionär weniger Gewinne auszuschütten. Das ist das, was die Bank ärgert. Aber ich glaube, es war nötig. Übrigens ist es wahrscheinlich nicht der erste Fall. Die UBS hat das selber bekannt gegeben. Es kann sehr wohl sein, dass auch die Credit Suisse im Sommer 2012 dazu gezwungen worden war.
Nun sagen weder FINMA noch UBS, warum konkret diese Auflage jetzt gemacht worden ist. Kann es damit zusammenhängen mit dem Verdacht auf Devisenkursmanipulationen, bei dem ja auch die UBS mitgemischt haben soll? Kann das eine Rolle gespielt haben?
Was die Überlegungen sind, das wird nicht bekannt gegeben, ist geheim. Es sind
aber wir können ja ein bisschen spekulieren.
Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge. Einerseits sind gewisse Bewertungen von Wertpapieren wahrscheinlich zu wenig riskant eingeschätzt worden. Das sagt man natürlich nicht. Denken Sie, wenn bekannt wird, dies oder jenes Wertpapier wird schlechter eingeschätzt, das hätte natürlich eine internationale Brandwirkung. Die andere Seite ist eher noch wahrscheinlich, dass eben die Bußensituation der UBS noch nicht geklärt ist. Es ist ausgerechnet worden, dass bis Mitte dieses Jahres die UBS schon 3,5 Milliarden Franken an Bußen bezahlen musste. Und es sind jetzt aber noch einige große Brocken, diese Libor-Manipulationsgeschichte, dann aber auch die Devisenmanipulation. Und es könnte sein, dass die FINMA der UBS einen Fingerzeig gegeben hat und gesagt hat, das müsst ihr jetzt höher als die Risiken höher einschätzen, bedingt sofort natürlich mehr Eigenkapital. Kurz, die UBS ist in der Bußensituation noch nicht über den Berg.
Sie haben die UBS genannt und eine Reihe von Skandalen, die aber nicht nur die UBS betreffen, sondern auch andere Banken. Ist denn ein Ende absehbar? Und damit auch ein Ende der juristischen Folgekosten, die auf die Banken zukommen?
Ich bin nicht Prophet. Ich gehe davon aus, dass diese Milliardenbußen weltweit, das trifft ja nicht nur die Schweizer, nicht wahr?
Genau,
die
ja.
Amerikanische Banken werden da genauso wenig
geschont. JP Morgan 13 Milliarden beispielsweise.
Genau, ja. Ich gehe davon aus, dass diese Milliardenbußen der Aufsichtsbehörden schon eine gewisse Wirkung zeitigen werden. Es ist genau die Medizin, die wirkt. Man weiß jetzt, dass die Aufsichtsbehörden die Regeln durchsetzen werden. Das waren ja Regeln, denken Sie gerade an die wettbewerbsrechtlichen Fragen bei der Libor-Manipulation. Das war ja bekannt, dass das nicht tolerant ist, oder? Solche Marktabsprachen waren weltweit, eigentlich auch nach schweizerischem Wettbewerbsrecht, waren nicht zulässig, aber die Banking-Community hat einfach damit gerechnet, der Staat wird sich da schon nicht durchsetzen und wir werden da schon die Möglichkeit haben, gerade auch in der Schweiz hat ja die WEKO noch nie eine saftige Buße durchgebracht. Immer ist sie vom Bundesverwaltungsgericht oder Bundesgericht zurückgepfiffen worden. Ich war da selber ja von Amtes wegen in der WEKO und das ist eigentlich ein Drama, dass man nie die Zähne zeigen konnte. Und jetzt ist vom Ausland her kommt dieser Anpassungsdruck, haltet endlich die Gesetze ein. Und zwar mit einer Wirksamkeit, weil nämlich der Aktionär und auch die Bonibezüger betroffen sind. Das führt natürlich jetzt zum Anpassungszwang an die staatlichen Spielregeln.
Sie haben schon eine beachtliche Summe genannt, allein bei der UBS. Aber ist ein Ende dieser Aufarbeitung der Vergangenheit schon absehbar oder ist das erst der Anfang?
Also ich glaube, die großen Brocken, das sind die weltweit größten Brocken, sind diese Libor-Manipulation und die Devisengeschäfte, Absprachen. Aber ich glaube, dass das jetzt aufgegleist ist, aber die Prozesse werden wahrscheinlich jahrelang dauern.
Wir werden also auch für die nächste Zeit noch viel Gesprächsstoff haben. Rudolf Strahm, vielen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.